Micro Europa.
Sounds moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo zu einer neuen Sendung von Micro Europa, einem Gemeinschaftsprojekt von Uniradios aus ganz Europa. Ich bin Philipp Hötzelmeier. In der heutigen Sendung geht es um das Thema Streik und Protest. Vor uns liegt eine bunte Mischung aus Beiträgen und Musikstücken, die das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten werden. Aber bevor wir so richtig loslegen, zunächst einmal einer der bekanntesten Songs der Protestbewegung, Bob Dylan mit The Times They Are A-Changin'.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changin'. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was a loser now will be later to win, for the times they are a-changin'. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changin'.
Ob soziale Ungerechtigkeit, Bologna-Prozess an den Universitäten oder rechtsradikale Aufmärsche. Für Proteste und Demonstrationen gibt es allein in Deutschland Anlässe genug. Mit der Streitkultur der Deutschen hat sich meine Tübinger Kollegin Sarah May näher beschäftigt, die bei einem Gewerkschaftsstreit vor Ort war.
Wenn du jetzt was gegen die aktuelle Politik hast, was möchtest du machen? Du hast verschiedene Optionen. Du könntest in eine Partei eintreten, du kannst zur Wahl gehen, aber das hat nicht wirklich einen Effekt. Und wenn du jetzt tatsächlich was ändern möchtest, musst du auf die Straße gehen.
In Deutschland fand der erste Arbeiterstreik Mitte des 19. Jahrhunderts statt. Mit der Industrialisierung etablierte er sich als probates Mittel im Arbeitskampf und ist es bis heute geblieben. Mal mehr, mal weniger. Jörg Neuheiser erforscht an der Uni Tübingen die Geschichte des Arbeitskampfs.
Es gab einen Höhepunkt um 1890 herum, also im ausgehenden 19. Jahrhundert gab es eine starke Welle von Streiks. Dann gab es in der Anfangsphase der Weimarer Republik welche. Das ist ja auch der einzige Generalstreik in Deutschland gewesen, 1820 gegen den Kapp-Putsch. Und dann hat sich eigentlich relativ schnell seit den 50er Jahren ein relativ niedriges Streikniveau in Deutschland eingesetzt, das dann Anfang der 70er Jahre nochmal einen Höhepunkt hatte und seitdem eher auf ein niedrigeres Maß zurückgefahren worden ist.
Streik.
Heute sichert das Grundgesetz das Streikrecht der Deutschen. Die Arbeitnehmer organisieren sich in Gewerkschaften und die rufen dann zum Streik auf.
Die Gewerkschaften sind die einzigen, die zu einem Streik aufrufen dürfen. Und die Gewerkschaften haben dann sozusagen intern Mechanismen und Regeln, die sie einhalten müssen und auch für sich selbst einhalten wollen, um erfolgreich einen Streik durchzuführen.
Sie führen zuerst eine Urabstimmung durch. Der Streik findet nur dann statt, wenn der größte Teil der Beschäftigten, in der Regel mehr als 75%, in Streik treten will. Dann zahlt die Gewerkschaft den Streikenden den Lohn. Reinhard Bahnmüller arbeitet am Forschungsinstitut für Technik, Arbeit und Kultur in Tübingen. Er sagt, diese Urabstimmung sei besonders wichtig,
weil die Gewerkschaften meines Erachtens nicht ganz zu Unrecht sagen, wenn man in einen Streik geht, sozusagen, muss man eine hohe Solidarität haben, um da einigermaßen sicher sein zu können, dass man nicht einbricht während dem Streik.
Streik.
In Deutschland ist die Streikbereitschaft nicht besonders groß. 2008 gab es mehr Streikende, aber weniger Streiktage als in den Jahren davor. Auf 1.000 Beschäftigte kommen im Schnitt 3,6 Streiktage. Das ist relativ wenig. In Spanien und Frankreich sind es um die 100. Und wenn der Deutsche protestiert, dann so.
Die Kita hat gegebenenfalls auch ihren Streik über den 9. März ausdehnen müssen.
Na, der Deutsche, wenn er streikt, stellt sich an das Betriebstor, hält eine Rede, trägt eine Plastiktüte auf der das Logo der Gewerkschaft steht. Er registriert sich in Streiklisten und er sieht zu, dass die Gewerkschaft seine Kontonummer hat, um das Streikgeld zu überweisen.
Man könnte dem Deutschen vorwerfen, er streike fantasielos und zahm. Vielleicht streikt er aber schlicht besonders zielorientiert. Jasmina Gerairi untersucht für ihre Doktorarbeit die rhetorische Dimension des Streiks.
Jeder Protest oder auch jeder Streik verfolgt eine gewisse Strategie und hat immer Ziele. Es gibt ganz klare Ziele, die erreicht werden wollen. Und dann sucht man eben nach der richtigen Technik, Protesttechnik, um diese Ziele auch erreichen zu können.
Die Technik muss so gewählt werden, dass sie in die Kultur und zu dem Verständnis der Gesellschaft passt.
Das ist eine Frage der Angemessenheit. Und in Deutschland und in der Schweiz ist es sehr schwierig, wenn zum Beispiel eine Blockade stattfindet. Das geht irgendwie für dieses Gefühl nicht. Das wird als unangemessen wahrgenommen. Hingegen, wenn zum Beispiel ein Auto brennt in Griechenland oder in Frankreich, wird es als nicht ganz so schwer wahrgenommen. Aber wenn in Deutschland ein Auto brennt, dann ist das das einzige Bild, was 24 Stunden, 7 Tage die Woche in den Nachrichten läuft.
Der Streikende in Deutschland arbeitet auf einen Kompromiss zu und nicht auf Turbulenzen und Aufregung.
In Deutschland haben wir eine hochentwickelte Kompromisskultur. Und das ist auf der einen Seite eine Schwäche für Leute, die sagen, okay, wir müssen da mal ein bisschen richtig Randale machen. Auf der anderen Seite aber auch eine Stärke, weil hier dann sozusagen koordinierte Formen der Kompromissfindung etabliert sind und gefordert sind und auch gelebt werden.
Streik.
Der Streikende in Deutschland streikt in seiner Berufsgruppe. Die Metaller mit den Metallerinnen, die Müllmänner mit den Müllfrauen. Neuerdings streiken auch die Erzieherinnen mit den Erziehern, die Ärzte mit den Ärztinnen, die Schüler mit den Studenten. Sie können nicht zwingend mit dem Rückhalt oder gar mit der Zustimmung aus der Bevölkerung rechnen.
Streik wird vielfach irgendwie eher skeptisch gesehen. Wir bekommen in aller Regel keine solidarische Unterstützungskultur hin. Auch in den Medien ist Streiks in aller Regel in Deutschland eher gelten als nicht sexy, um das mal etwas freundlich zu sagen.
Und in Zukunft? Wirtschaftskrise? Steigende Arbeitslosenzahlen? Bekommt der Streik in Deutschland jetzt Aufwind?
Man kann sicher sagen, dass Streiks in naher Zukunft weiter stattfinden werden, dass sie eine Rolle spielen werden. Man kann darüber spekulieren, aber das ist wirklich dann sehr, sehr vage. Wenn die Konjunkturzyklen, so wie sie jetzt im Moment aussehen, weiter in den Keller werden, dass es sicher noch einmal ein gewisses Anschwellen von Streiks in den nächsten Jahren geben wird. Aber das Spiel hängt mit so vielen Faktoren zusammen, dass es schwierig ist, das im Einzelnen vorherzusagen.
Die Masse denken, das Weißbrot hat uns zahnlos gemacht und feig. Jetzt dauert es nicht noch mal so lang bis zu dem nächsten Streik.
Das war Sarah May zum Thema Protest in Deutschland, musikalisch im Rahmen von Wolf Biermann. Das war George Michael mit Shoot the Dog. Besagter George Michael hat das Lied im Jahr 2002 geschrieben und damit sehr deutlich Position gegen den damaligen britischen Premier Tony Blair bezogen. Dieser war den USA im Jahr 2003 trotz heftiger Diskussionen in den Irakkrieg gefolgt. Der Eintritt Großbritanniens in den Irakkrieg spielt bis heute eine große Rolle in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung auf der britischen Insel. Mit diesen Protesten gegen Tony Blairs Bekenntnis zum Irakkrieg beschäftigt sich der Beitrag von unserem Londoner Kollegen Alex Fenton Thomas. Passend zum Thema Irak, davor aber erst einmal Outkast mit ihrem Song Bombs Over Baghdad.
Stay street. Big things happen every time we meet. Like a track team, crack team, dying to geek. Outcast bumping up and down the street. Slam back, Cadillac, by five niggas, day 75 MCs. Freestyle to the beat, cause we get crunk, stay drunk at the club. Should've bought an ounce, but you caught the dub. Should've held back, but you throwed the punch. Want to meet your girl, but you packed the lunch. No D to the U to the G for you. Got a son on the way by the name of Bamboo. Got a little baby girl, 4 year Jordan. Never turn my back on my kids for them. Should've hit it, hit it, hit it. Quit rag, top, top. Before you eat up, get a laptop. Make a bending for yourself, boy, set some goals. Make a fat dime out of dusty coal. Record number four, but we on the roll. Hold up, slow up, stop. Like Janet, planet, stake on the Azonia. Moving like floor, coming straight to Florida. Lock all your windows and block the quarters. Putting up a bell, cause the women's in order. Like a three-piece bitch before I cut your daughter. Your kettle taco bell, then I hit the border. Pity pat rapper trying to get the vibe. I'm a microphone being trying to stay alive. When you come to ATL, well, you bet not high. Cause the Dungeon Family gon' ride. We'll be right back.
Hallo, ich bin Alex und direkt vor Ort bei einem Protest in London.
Wir sind hier, weil wir der Meinung sind, dass die öffentliche Stellungnahme im Zusammenhang mit Tony Blairs Kriegspolitik nicht ausreichend ist. Wir finden, dass Tony Blair in Den Haag als Kriegsverbrecher angeklagt werden sollte.
Protest und Meinungsverschiedenheit haben in Großbritannien Tradition. Hinter dem verbreiteten Stereotyp der Förmlichkeit verbergen sich revolutionäre Stimmen, die nur darauf warten, gehört zu werden. London hat in den letzten Jahrhunderten viel Wut und Zorn auf seinen Straßen erlebt. Angefangen bei der Peasants-Revolte im 13. Jahrhundert, über die Aufstände für mehr Demokratie im frühen 18. Jahrhundert bis hin zu den kürzlichen G20-Protesten gegen die Banken. Hier vor dem Gebäude, in dem Tony Blair seine Entscheidung, England in den Irakkrieg einziehen zu lassen, verteidigt, hat sich bereits eine große Zahl an Protestierenden versammelt.
Ich bin der Ansicht, dass Tony Blair Rede und Antwort stehen muss für all die Verbrechen, für die er schuldig ist. Wir möchten zeigen, dass wir nach wie vor nicht mit Tony Blairs Kriegspolitik einverstanden sind und dass wir um die vielen tausend Toten, die Kriege im Irak und in Afghanistan gefordert haben, trauern. Wir wollen sichergehen, dass die Regierung Englands nie wieder zu solch grauenhaften Taten in der Lage sein wird.
Nicht alle Engländer teilen diese Meinung. Neben mir steht James Anslow. Er ist seit 30 Jahren Journalist und Langzeit-Tony Blair-Anhänger.
Ich finde nicht, dass das eine Schwarz-Weiß-Angelegenheit ist. In meinen Augen ist Tony Blair nicht der große Bösewicht. Ich bin ganz gewiss nicht der Ansicht, dass Tony Blair ein Kriegsverbrecher ist. Ich respektiere aber auch den Protest. Er scheint gut organisiert zu sein. Kein anarchischer Mob, unorganisierte Leute. Im Gegenteil, der Protest ist sehr gut geführt.
Es ist jetzt kurz vor fünf und die ersten verlassen bereits das Gebäude. Greg war bei der Anhörung dabei und schildert für uns das Geschehen.
Die haben ihn mit der Frage nach der Rechtmäßigkeit des Krieges festgenagelt. In einigen Punkten geriet er ganz schön ins Wanken.
War die Stimmung aufgeheizt?
Ja, gegen Ende war die Stimmung ganz schön angespannt. Man kann schon sagen, dass ihm die Argumente ausgegangen sind.
Und was denkst du über Proteste wie diesen außerhalb der Anhörung? Findest du sie notwendig?
Ich finde, Proteste sind sehr wichtig. Ich finde es beeindruckend, dass die Leute rausgehen, um ihren Stimmen Gehör zu verleihen. Trotzdem ist es eine Schande. Die Proteste sind von 1 Million Teilnehmer im Jahr 2003 auf die wenigen zurückgegangen, die heute hier sind.
Jetzt am Abend brechen die Protestanten langsam auf. Tony Blair hat das Gebäude längst verlassen. Durch einen Hinterausgang, um die Konfrontation mit der Menge zu vermeiden. Die Protestanten sind zufrieden, auch heute ihren Stimmen Ausdruck verliehen zu haben. Aber kann der Protest der Engländer weiterhin irgendetwas bewirken? Steve Richard ist leitender politischer Berichterstatter der britischen Independent Newspaper.
In den 70er Jahren hatten Bewegungen der Industriearbeiter große Auswirkungen auf die Politik. Ende der 70er Jahre fragten sich die Briten dann, ob ihr Land aufgrund von Streiks von einer gewählten Regierung angeführt werden könne. Seit diesem Zeitpunkt haben Proteste nun noch einen geringeren Einfluss. Es gab zwar einen sehr großen Widerstand gegen den Irakkrieg, der aber letzten Endes nichts bewirkt hat. Im Allgemeinen verändern Proteste nicht die Politik.
Das war Alex Fenton-Thomas aus London zu unserem heutigen Thema Streik und Protest in Europa. Protestsongs gab es im Prinzip schon immer und in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Angefangen hat es bei den Liedern der schwarzen Sklaven in Amerika und etwas später in Gesängen der Arbeiterbewegung Ende des 19. Jahrhunderts in Europa. Heute hat vor allem die Ära Bush in den USA und sein politisches Erbe, der Kampf gegen den Terrorismus, den musikalischen Protest wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Künstler wie Bruce Springsteen, Eminem oder auch die Sängerin Pink haben mit Musikstücken klare Statements gegen die Politik von George W. Bush abgegeben. Ein radikales Beispiel für die satirisch-musikalische Umsetzung des Protests gibt die Band Tenacious D mit ihrem Schmählied The Government Totally Sucks.
The government totally sucks, you motherfucker. The government totally sucks. Ben Franklin was a rebel indeed. He liked to get naked while he smoked on the weed. He was a genius, but if he was here today, the government would fuck him up as righteous as hey. Let me tell you something about the government. They're fucking up the environment.
Say what?
They're taking all the fucking beautiful animals.
Yeah.
And making them fucking extinct.
Oh no!
The government totally sucks, you motherfucker. The government totally sucks.
totally sucks. The government totally sucks. 'Cause the land of love and freedom is just a baby's breath away. And if we hold hands together, we can bring back the USA. The USA.
Wie zu jeder Zeit gab es natürlich auch in den 70er Jahren eine ausgeprägte Protestkultur, die sich auch musikalisch äußerte. Eine der bekanntesten Bands der deutschen 68er Protestbewegung war Tonsteine Scherben. Von dieser Anarcho-Band um Rio Reiser stammt der folgende Song. Also, Tonsteine Scherben mit Wir streiken. Der Streik! ob nun in Belgien ein solcher Aufruf zum Streik von Erfolg gekrönt werde oder ob die Belgier eine eher zurückhaltende Protestkultur pflegen, das haben Marie Frenet und Jean-François Van Velde für uns in Erfahrung gebracht.
Turing, eine Firma zur Behebung von Betriebsstörungen, hat einen Streikposten in der Law Street in Brüssel aufgebaut. Die Straße liegt in der Gegend, in der die wichtigsten belgischen und europäischen Institutionen sind. Die Autofahrer sind sauer, weil der Verkehr durch diese Sperre blockiert wird.
Ich verstehe nicht, warum sie uns so ärgern müssen. Wir sind nur Bürger und können keine Entscheidungen treffen. In Wirklichkeit werden die Entscheidungen auf ganz anderer Ebene getroffen.
Sie haben das Recht, ihre Rechte zu verteidigen. Ich denke, dass das berechtigt ist.
Das Recht zu streiken ist ein Grundrecht, genauso wie die Redefreiheit oder die Versammlungsfreiheit. Das ist auch in der Gründungsurkunde der EU festgeschrieben. Arbeiter legen ihre Arbeit nieder. So werden ihre Forderungen verdeutlicht. Und sie organisieren Aktionen, um Leute darauf aufmerksam zu machen. Die belgischen Autofahrer dürfen sich eigentlich nicht beschweren, weil Belgien in der EU das Land ist, das die wenigsten Streiktage hat. Um diese Zahl mit anderen europäischen Ländern zu vergleichen, müssen wir in das Jahr 2006 zurückschauen. In diesem Jahr wurden laut Eurostat ca. 90.000 Tage pro Mann gestreikt. Diese Zahl ist verglichen mit den skandinavischen Ländern sehr gering. Das ist keine Überraschung für Marc Sinève. Er ist Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft in Brüssel.
Es wundert mich nicht, dass es wenig Streiks in Belgien gibt. Sogar in Wallonien, also in Südbelgien, wurde wenig gestreikt, obwohl es lange als streiklustige Gegend galt. Aber ein Ergebnis der Probleme mit der Arbeiterklasse ist, dass die meisten Leute aus der Arbeiterklasse dazu gezwungen waren, über Repräsentanten zu verhandeln.
Siéger véritablement à la table des négociations.
In Belgien wurde ein wirkungsvolles System eingerichtet. Eine Abmachung zwischen den Arbeitern und dem Gewerkschaftsbund. Es gibt in Belgien viele Arbeiter, die in Gewerkschaften sind. Erklären kann das Claude Rollin, Generalsekretär des Bündnisses der christlichen Gewerkschaften. Dieses ist das größte Bündnis der belgischen Gewerkschaften.
La Belgique est juste après les pays nordiques.
Belgien ist eines der Länder mit einer der höchsten Quoten an Mitgliedern in Gewerkschaften. Ungefähr 60% der Arbeiter gehören einer Gewerkschaft an. Wenn wir das mit der Quote von anderen europäischen Ländern vergleichen, ist die Quote ein bisschen niedriger als die der skandinavischen Länder, aber höher als die von Frankreich. Dort erreicht die Quote etwa 7 oder 8%. In Belgien gibt es eine Kultur der Übereinkünfte, zum Beispiel soziale Übereinkünfte, die eintreten, bevor Entscheidungen, die die Arbeiter betreffen, getroffen werden. Das heißt, es gibt meistens Debatten zwischen dem Gewerkschaftsbund, den Arbeitern und der Regierung, bevor Entscheidungen getroffen werden.
Vont considérer qu'il est normal de passer par une étape de concertation avec les partenaires sociaux.
Diese daraus resultierenden Übereinkünfte erklären, warum es in Belgien nur so wenige Streiks gibt. Auch wenn wegen der Wirtschaftskrise innerhalb von Firmen Konflikte entstehen könnten. Die Krise trifft ganz Europa. Was denkt Claude Rollin über einen Streit, der sich über ganz Europa ausbreiten könnte?
Die Idee eines europäischen Streikes kam in den letzten paar Monaten im Europäischen Gewerkschaftsbund auf. Aber es kam nicht dazu, weil die einzelnen Streikkulturen so unterschiedlich sind. Die Länder im Norden von Europa streiken weniger als die Länder im Süden. Ungelöste Konflikte zwischen Arbeitern und Arbeitgebern sind eher in Südeuropa üblich. Wir müssten einheitliche Ansätze haben und das ist schwer. Heute verkündet die Gewerkschaftsführung von Opel in Belgien, dass die Betriebe in Belgien geschlossen werden. Bei so einem internationalen Unternehmen versuchen wir zusammenzuarbeiten, egal ob jedes Land eigene Vorgehensweisen hat.
Obwohl die Wirtschaft zur Globalisierung tendiert, haben die Gewerkschaften immer noch viele Probleme damit, Arbeiter auf einer internationalen Größenordnung zusammenzubringen.
I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars.
Look at me, hands in the air like it's good to be alive. And I'm a famous rapper even when the pads are all crooked-y. I can show you how to do-si-do. I can show you how to scratch a record. I can take apart the remote control, and I can almost put it back together. I can tie a knot in a cherry stem. I can tell you about Leif Erikson. I know all the words to De Colores, and I'm proud to be an American. Me and my friend saw a platypus. Me and my friend made a comic book, and guess how long it took. I can do anything that I want, cause look. I can keep rhythm with no metronome. No metronome, no metronome. And I can see your face on the telephone.
on the telephone, on the telephone. Look at me, look at me. Just called to say that it's good to be alive in such a small world. I'm all curled up with a book to read. I can make money, open up a thrift store. I can make a living off a magazine. I can design an engine 64 miles to a gallon of gasoline. I can make new antibiotics. I can make computers survive aquatic conditions. I know how to run a business, and I can make you want to buy a product. Movers, shakers, and producers. Me and my friends understand the future. I see the strings that control the system. I can do anything with no resistance, cause I can lead a nation with a microphone. With a microphone, with a microphone. And I can split the atom of a molecule, of a molecule, of a molecule. My reach is global, my tower secure. My cause is noble, my power is pure. I can hand out a million vaccinations, or let them all die in exasperation. Have them all healed from the lacerations, have them all killed by assassination. I can make anybody go to prison just because I don't like them. And I can do anything with no permission. I have it all under my command because I can guide a missile by satellite, by satellite, by satellite. And I can hit a target through a telescope, through a telescope, through a telescope. And I can end the planet in a holocaust, 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 in a holocaust.
I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride my bike with no handlebars. No handlebars, no handlebars.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Das waren erst die Flowbirds mit Handlebars und danach die International Noise Conspiracy mit dem Titel Capitalism Stole My Virginity. Welche Auswirkungen der Kapitalismus und die stark voranschreitende Globalisierung auf Frankreich haben, damit haben sich unsere Kollegen Aurélien Frances und Joanna Impey aus Nantes auseinandergesetzt. Schließlich galten die Franzosen nicht zuletzt wegen der Französischen Revolution als besonders protestfreudig. Ob das auch heute noch der Fall ist, das hören wir jetzt.
Die Franzosen sind ständig über irgendetwas verärgert und sie demonstrieren laufend ihre Unzufriedenheit, indem sie den öffentlichen Verkehr stören. Zumindest ist das das Bild, das die europäischen Nachbarn von Frankreich haben. Ein Land der Abfallhaufen auf den Straßen, der gestrichenen Zugfahrten, der durch Demonstranten verstopften Straßen. Sind all diese Belästigungen gerechtfertigt oder zeigen sie die Macht von sich vereinigenden Menschen? Professor Bruno Lefebvre ist Anthropologe und Soziologe an der Universität in Nantes und hat sich auf gesellschaftliche Verhaltensmuster spezialisiert.
In France, les gens sont mobilisés.
Die Franzosen mobilisieren sich, sobald sie befürchten, Rechte zu verlieren, die sie sich über Jahre erkämpft haben. Das ist es, was sie zum Streiken veranlasst. Außerdem herrscht natürlich eine große Diskrepanz zwischen unseren ideologischen, politischen und beruflichen Erwartungen. Es stimmt, dass es oft Massenansammlungen von Menschen gibt, die gegen alles protestieren, von der Nützlichkeit einer europäischen Richtlinie über die Privatisierung von Dienstleistungen, über Einsparungen in Bildungswesen, Gesundheitspolitik bis hin zum Pensionierungsalter und so weiter. Die ganze Sache wird von einer starken Kraft angetrieben, weil so viele Leute betroffen sind. Gleichzeitig gibt es noch ganz andere Streitpunkte, die Technologie, Kultur oder Geschäftliches betreffen. In diesem Fall beschränkt sich die Unzufriedenheit jedoch auf einen bestimmten beruflichen oder gesellschaftlichen Bereich. Die Medien neigen nicht dazu, diese Art von Streit abzudecken.
Wenn heutzutage in Frankreich irgendwo ein Streik ist, nimmt überhaupt niemand mehr Notiz davon. Dieser Kommentar von Präsident Nicolas Sarkozy sorgte im Juli 2008 für Schlagzeilen. Es ist ein Kommentar, der das Problem der Protestierenden offenbart. Wie erregt man die Aufmerksamkeit der Medien? Wie gewinnt man die Öffentlichkeit für seine Sache? Bruno Lefebvre?
En fait, il y a plus de grève.
Tatsächlich gibt es jetzt mehr Streiks als vor 15 oder 20 Jahren. Aber sie dauern nicht mehr so lang, vielleicht 2 oder 3 Tage, weil die industriellen Konzerne heutzutage anders funktionieren. So wird 2 Tage lang gestreikt, bis die Lager leer sind. Und die Demonstranten bekommen auf diese Weise, was sie wollen. Die Streiks mögen mehr oder weniger unbemerkt bleiben, aber sie sind effektiv.
Seit 1968 haben seine europäischen Nachbarn von Frankreich das Bild einer Nation von Protestierenden, Transparenten, Pfeifen und Lautsprechern. Bruno Lefebvre glaubt, dass es eine gängige Streik- und Protestkultur in Frankreich gibt.
Vous avez une petite tradition d'ordre culturel, je dirais, chez les Français d'exprimer dans la rue.
Wir haben hier eine Tradition. Ich würde sagen, sie ist Teil der französischen Kultur. Die Franzosen zeigen ihren Ärger auf den Straßen. Sie ergreifen jede Gelegenheit, in der Öffentlichkeit zusammenzukommen. Es ist alles Teil der Nationalkultur. Ich persönlich sehe einen spielerischen Aspekt in diesen öffentlichen Demonstrationen. Es ist schwierig, Solidarität in Frankreich einzuschätzen. Aber ich sollte betonen, dass die Universitäten in Belgien dicht verkettet sind mit der Gewerkschaftsbewegung. Und wir sind in Frankreich weit von einer solchen Situation entfernt. Akademiker sind absolut abgeschnitten von der Arbeitswelt.
Die Unterschiede in den Protestkulturen der europäischen Staaten zeigen sich also sehr deutlich. Die Franzosen streiken viel und emotional und in Großbritannien spielt der Irakkrieg nach wie vor eine enorme gesellschaftliche Rolle. In Deutschland ist man kompromissbereit und in Belgien hat eine straffe gewerkschaftliche Organisation die Streitlust gemindert. Als nächstes Stück zu unserem Thema Streik und Protest kommt jetzt Nana Mouskouri mit dem Titel »Sag mir, wo die Blumen sind«. Das Original dieses Liedes stammt aus der Feder des amerikanischen Songwriters Pete Seeger. Seeger hatte das Lied Where Have All the Flowers Gone bereits 1955 geschrieben und heute gehört es zu den bekanntesten Antikriegsliedern weltweit. Nana Mouskouri mit Sag mir, wo die Blumen sind.
Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommer. Verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Ach, wird man je verstehen?
Zum Schluss noch ein kleiner Beitrag in eigener Sache. Wir, also die Redaktion von Mikroeuropa, verfolgen mit unserem Projekt das Ziel, europäische Themen unter regionalen Aspekten zu beleuchten. Vor der Sendung habe ich mich mit Professor Dr. Jörg Häusermann unterhalten. Er ist Professor für Medienwissenschaft an der Uni Tübingen und hierfür die Arbeit von Mikroeuropa verantwortlich.
Mikroeuropa.
Mikroeuropa.
Herr Professor Häusermann, könnten Sie kurz erklären, was der Name Mikroeuropa für Sie bedeutet?
Ja, Mikroeuropa heißt, wir sind auf einer kleinen Ebene, jeder in seinem lokalen Bereich, und es geht um europäische Themen. Die Grundidee ist eine politische, ist die Frage, wie kriegen wir die Leute an den verschiedenen Orten, irgendwo an der Peripherie in Europa oder auch in Deutschland, auf der Schwäbischen Alb, dazu, zu erkennen, dass es gemeinsame europäische Themen gibt, die sie auch interessieren.
Das heißt, man nimmt europäische Themen und versucht sie dann regional zu verdeutlichen?
Genau, um das dann auf der lokalen Ebene so zu behandeln, wie es eben lokal behandelt werden kann. Also haben wir zum Beispiel das Thema Klimawandel. Und beim Thema Klimawandel gibt es die Kollegen in Rumänien, die zu einer neuen Institution gehen, die vorstellen, wie die in Rumänien Reklame machen will dafür, dass man sich auch dort für das Thema Klimawandel interessiert. Und dann gibt es die Kollegen aus Belgien, die das ganz anders aufdröseln, die zu einer Schule gehen, wo in der Mensa einmal in der Woche ein vegetarischer Tag gemacht wird, wo es kein Fleisch gibt. Und zwar aus dem Grund, dass sie die Schüler darauf hinweisen wollen. Fleischproduktion bedeutet einen großen Energieaufwand, viele Emissionen, die letztlich den Klimawandel wieder befördern.
Dieser regionale Ansatz geht ja auch über die Themenbearbeitung allein hinaus. Jeder macht ein bisschen anders Radio. Glauben Sie, dass auch normale Gelegenheitsradiohörer die Unterschiede in der Machart hören, oder muss man ein Profi sein, um das herauszuhören?
Ich glaube, dass das jeder hört. Es gibt die Möglichkeit, wenn man durch Europa reist, ja, das Radio einzuschalten. Viele Leute tun das viel zu wenig. Viele Leute wissen gar nicht, dass sie im Hotelzimmer irgendwo in Europa meistens mit dem Fernseher auch Radioprogramme empfangen können. Und das sind unterschiedliche Kulturen. Es gibt gewisse Sachen, die sind gleich. Es gibt so den Dudelfunk, der irgendwann auf uns gekommen ist mit Werbung und mit Begleitprogrammen am Radio, wo sie eigentlich, auch wenn sie nicht Rumänisch können, merken, ich bin bei dem und dem Typ. Ich bin bei Big FM jetzt oder bei irgendeinem anderen Hitradio irgendwo hier in Europa, und das klingt ganz ähnlich. Und es gibt Radios mit mehr Wortanteilen, informationslastigere Radios. Und da ist ein Riesenunterschied. Und da ist es auch toll, das zu erkennen, dass das Radio auf ganz verschiedene Weise gemacht wird. Und das mit der gleichen Vorstellung von Journalismus, von journalistischer Freiheit, von dem Versuch, objektiv zu berichten, doch ganz unterschiedliches herauskommt.
Ist denn die Idee der Vernetzung und der Auseinandersetzung mit regionalen Themen etwas Spezifisches für Mikroeuropa?
Ja, eigentlich ist das ein uraltes journalistisches Prinzip. Es passiert irgendwo auf der Welt etwas, und ich versuche das meinen Leuten bei mir zu Hause zu erklären. Wir hatten gute Beispiele in dem Zusammenhang hier, als der Tsunami in aller Munde war. Und als ganz viele regionale Beiträge hier in Deutschland gemacht wurden, die versuchten, das Thema auch den Leuten auf der Schwäbischen Alb, auch den Leuten irgendwo im flachen Land zu erklären. Und ähnlich ist es natürlich auch mit der Frage europäische Themen. Und das Besondere ist nur, dass wir in Europa so ein großes Desinteresse haben für europäische Politik, und zum Teil natürlich auch nachvollziehbarerweise, weil es ganz viele Leute gibt, die nicht genug tun dafür.
Herr Häusermann, warum engagieren Sie sich eigentlich bei Mikroeuropa?
Also das Schöne an diesem Projekt ist, dass nicht nur einzelne Beiträge gemacht werden, sondern dass diese Beiträge auch in Sendungen umgewandelt werden. Wir haben hier in Tübingen die wunderbare Gelegenheit, einmal im Monat eine Sendung Mikroeuropa in der Uniwelt zu machen und die auch zu senden. Wir sind nicht aufs Internet angewiesen, wie gewisse andere Kollegen, bei denen dann, wenn sobald 20 Leute zuhören, das Netz zusammenbricht, sondern wir können einmal im Monat eine Stunde auf Sendung gehen, und das ist natürlich toll. Das ist für unsere Studierenden auch eine Herausforderung, um die Sendung von Mal zu Mal besser zu machen.
Soweit die Meinung von Jörg Häusermann, Professor für Medienwissenschaft an der Uni Tübingen. Redaktion der heutigen Sendung: Rebecca Raab, Rebecca Rodrian, Sarah May, Tanja Hippler, Hanka Kehr, Philipp Wurzelmeier und Oliver Ramme. Für die Technik zuständig war Oliver Lichtwald. Moderation und Musik: Philipp Wurzelmeier. Ich hoffe, wir hören uns in einem Monat wieder zu einer neuen Ausgabe von Mikroeuropa. Ciao, au revoir und goodbye.